Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Good morning, bonjour, bon dia, günaydın, ciao, bui sang. So, das ist mein Versuch, Sie alle zu begrüßen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch und Vietnamesisch. Und damit sind wir schon mittendrin in unserem heutigen Thema, nämlich Sprachen lernen. Aber wie? Und wozu eigentlich? Vielleicht packen Sie ja gerade Ihren Reisekoffer. Früher waren da immer Sprachführer drin. Ich erinnere mich noch an zum Beispiel mein Kauderwelsch-Vietnamesisch. Also da hatte man gar nicht den Anspruch, die ganze Sprache zu lernen, sondern eben Kauderwelsch, so das eine oder andere Wort zumindest mal zu üben. Vielleicht büffeln Sie aber auch gerade Vokabeln für ein Englischdiplom, für Ihren Job. Also erzählen Sie uns mal von Ihren Erfahrungen, von Ihren Sprachübungen. Wie lernen Sie am besten eine fremde Sprache? Wie haben Sie Deutsch gelernt, als Sie hier angekommen sind beispielsweise? Oder vertreiben Sie sich vielleicht beim Warten beim Zahnarzt die Langeweile mit einer Sprachlern-App? All das wollen wir wissen. Wir tauschen uns aus unter der 0800 2254 2254 unserer kostenlosen Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sie können auch all Ihre Fragen stellen zum Thema Sprachen lernen. Aber wie? Unseren Gästen nämlich, Daniela Kaspari, Professorin für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Tag, hallo.
Bonjour.
Bonjour, genau. Können Sie mir noch in Latein und Italienisch guten Tag sagen?
Muss das sein?
Naja, nee, muss.
Salve.
Okay, gut.
Also und ciao.
Die beiden Sprachen hatte Buongiorno. Ich nämlich oben nicht. Buongiorno, genau. Und Jimmy Miller, Englischlehrer und Fachbereichsleiter für moderne Fremdsprachen an der Wilma-Rudolf-Oberschule hier in Berlin. Sie können, glaube ich, noch Arabisch und sogar Japanisch hinzufügen, oder?
Ja, erstmal good morning. Ja, das ist also Arabisch ein bisschen, Japanisch ist in Planung. Das ist das nächste Ziel.
Okay, also, aber Arabisch, guten Morgen.
Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen. Wir fangen eigentlich immer an mit Assalamu alaikum. Und guten Morgen habe ich gerade nicht parat. Ach. Muss ich nochmal drüber nachdenken.
Okay, ja, denken Sie an. Okay, das ist schon mal das Erste. Man muss nicht immer alles sofort parat haben,
auf jeden Fall,
wenn man eine Sprache lernt. Sind Sie eigentlich Englischlehrer qua Geburt? Ich meine, bei dem englisch klingenden Namen, habe ich das so gedacht?
Nein. Tatsächlich führt der Name in die Irre. Ich bin eigentlich halber Italiener und halber Deutscher. Und das Englische kommt aus der Familie mütterlicherseits. Da haben wir englische Wurzeln.
Ach so, genau. Okay. Sind Sie zweisprachig aufgewachsen, Italienisch?
Leider nicht. Beziehungsweise ein bisschen. Man hat das mitbekommen, aber nicht richtig gelernt von den Eltern.
Ach so. Bereuen Sie das so ein bisschen? Ist das schade?
Liebe Eltern, die zweisprachig aufwachsen lassen, bitte bringen Sie Ihren Kindern die zweite Fremdsprache auch bei. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist eine Gelegenheit, die man in der frühen Kindheit bekommt, die man so schnell nicht wiederbekommt. Und bei mir war es trotzdem so, dass ich so viele Einflüsse genießen durfte, dass mir das später nicht sehr schwer gefallen ist.
Also eine gewisse Sprachlernleidenschaft ist Ihnen mitgegeben?
Auf jeden Fall.
Mhm. Frau Kaspari, andere Sprachen zu sprechen als nur die eigene Muttersprache, ist das für Sie Leidenschaft oder vielleicht auch sogar ein bisschen Pflicht? Oder wie empfinden Sie das?
Für mich selber Leidenschaft. Mhm. Ich habe mich tatsächlich gegen meinen Vater durchgesetzt, als dann dritte Fremdsprache Französisch zu lernen. Er ist Jahrgang 32 und als ich damals nach Englisch, das war die pflichterste Fremdsprache, Französisch lernen wollte, weil es einfach so unglaublich elegant klang, meinte er, du wirst nicht die Sprache unseres Erbfeindes lernen. Naja, bei der Wahl dann der.
Solche Themen tatsächlich.
Mussten ja, Sie da noch das war doch heftig. Und dann war ich aber schlauer, als wir dann die dritte Fremdsprache in Klasse 9 damals wählen durften und bin dann zu meiner Mutter gegangen, die das dann unterschrieben hat. Und jetzt habe ich das große Latinum und halt dann Französisch studiert hinterher. Und mein Vater musste dann jede Menge französische Brieffreundinnen bei uns ertragen. Und wenn er wüsste, dass meine Tochter jetzt einen französischen Freund hat, manchmal braucht es eine Generation länger.
Ja, und genau das ist ja eigentlich auch wahnsinnig wichtiges Thema, also beim Sprachenlernen, nämlich, dass genau sich Menschen kennenlernen können, wo vielleicht irgendwelche Grenzen vorhanden sind, die eben durch eine Sprache dann und die gemeinsame Sprache oder jedenfalls das Versuchen einer gemeinsamen Sprache, diese Grenzen abgebaut werden. Das ist ja das beste Beispiel. ne?
Genau, und von daher ist es eigentlich sowohl Pflicht, mehr als nur sein eigenes Idiom zu kennen. Aber natürlich, wenn man damit anfängt, wird es ganz schnell eine Leidenschaft.
Ich habe ja am Anfang so ein Beispiel, so ein Urlaubsbeispiel genannt, also vielleicht Reisekoffer packen und so. Und Ihr Ratschlag, Frau Kaspari, für den Smalltalk, sollte man die Urlaubssprache lernen oder sich vielleicht aufs Englische doch verlassen oder eine Übersetzer-App nehmen? Was ist Ihr?
Das ist natürlich eine etwas perfide Sprache, Frage, ne, an mich. Es hängt natürlich immer davon ab, in welches Land man reist. Mit Englisch kommt man ja oft sehr weit, aber in manchen Ecken der Welt überhaupt gar nicht weit. Denken Sie an Lateinamerika, da ist außerhalb bestimmter Touristenzentren mit Englisch gar nicht viel zu machen. Da wäre es absolut notwendig und sinnvoll, ein bisschen Spanisch zu können. Aber auch innerhalb Europas öffnet es ja oft die Herzen, wenn man tatsächlich dann nicht nur versucht, sich auf der gemeinsamen, oft ja nicht so besonders gut beherrschten Sprache Englisch zu verständigen. Ja. Und wenn man denn, Sie hatten eben das Warten beim Zahnarzt als Beispiel, also wenn Sie auf Ihren Flieger warten oder die Zugfahrt sehr lange dauert, Sprachlern-Apps sind ganz wunderbar, um genau die Formulierung relativ schnell zu lernen, zu üben, die man in einem Urlaub normalerweise braucht.
Von daher. Guten Morgen, wie geht es dir? Wo gibt es hier Pizza zu kaufen?
Ja, und mir geht es gut und wie schön ist das Land?
Herr Miller, finden Sie auch? Also als Herzensöffner so ein paar
auf jeden Fall.
Brocken sollte man sich an...
Ich finde, Sprache ist ein Tor zur Welt und zu den Beziehungen zu anderen Menschen. Und für mich ist das immer eine große Freude, Leute kennenzulernen und zu versuchen, die Sprache zu lernen. Wenn ich verreise, möchte ich das auch immer gerne versuchen, ein bisschen die Fetzen mitzunehmen. Und genau.
Und da kriegen wir jetzt heute Tipps. Wie können wir vielleicht Sprache lernen? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? 0800 2254 2254 Sprache lernen. Aber wie? Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Was passiert eigentlich, Frau Kaspari, wenn wir eine Sprache lernen? Was ist da am besten zuerst zu beachten?
Also passiert natürlich ganz viel im Kopf und wir greifen beim Erlernen weiterer Sprachen automatisch immer auf das zurück, was wir schon an Sprache können. Das heißt an Wortschatz, an Strukturen, aber auch an Wissen darüber, wie wir Sprachen lernen. Allerdings ist das meistens unbewusst.
Ach so, wollte ich gerade sagen, weil das ist mir jetzt nicht unbedingt bewusst, was für Strategien ich vielleicht hätte.
Ganz genau, und deswegen finden wir, dass es ganz besonders wichtig ist, dass Schülerinnen und Schülern oder auch Erwachsenenlernerinnen und Lernern bewusst zu machen. Denn wenn ich weiß, wie ich gut Sprachen lernen kann, denn das kann ganz anders sein als der Nachbar, der neben mir im gleichen Sprachkurs sitzt, dann mache ich schneller Fortschritte, fühle mich wohler, fühle mich kompetenter. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel, dass ich handlungsfähig werde in anderen Sprachen.
Und wahrscheinlich muss ich mir am Anfang überlegen, warum will ich eigentlich die Sprache lernen?
Warum und vor allen Dingen wozu? Mhm. Es ist was anderes, wenn Sie jetzt einen vietnamesischen Schwiegersohn haben und zum ersten Mal in das Land fahren, um dann auch die anderen Eltern sozusagen zu begrüßen. Oder ob das, Sie haben ja eben schon die Zwecke auch genannt, für bestimmte berufliche Bereiche das brauche. Oder ob ich einfach, ja, wie einen neuen Sport eine neue Sprache lernen möchte. Und sich zu überlegen, will ich vor allen Dingen sprechen mit anderen Leuten? Möchte ich vor allen Dingen gerne Filme besser verstehen im Original, weil die ja doch anders sind? Oder geht es mir darum, gut lesen zu können, sich das klar zu machen und zu überlegen, wie viel Zeit habe ich, wie viel Zeit kann ich investieren? Das sind so Bedingungen, wenn man sich die vorher klar macht, dass man dann auch gezielt und erfolgreich lernen kann.
Das sind natürlich alles Gedanken, die sich Schülerinnen und Schüler so nicht machen können, wenn sie mit einer Fremdsprache konfrontiert werden, weil die steht einfach mal auf dem Stundenplan. Jimmy Miller, Englischlehrer und Fachbereichsleiter für moderne Fremdsprachen an der Wilma-Rudolf-Oberschule in Berlin, ist ja auch hier bei uns. Das ist eine Schule bei Ihnen mit einem Zweig, der bilingual ist. Bilingual Englisch-Deutsch?
So ist das, genau.
Was heißt bilingualer Zweig?
Der Begriff ist ein bisschen irreführend, sometimes, da kommt das Englische schon durch. Das hat damit zu tun, dass die Schüler bei uns ab der siebten Klasse 7 Stunden Englisch die Woche lernen. Wir nennen das auch Sprachbad, also sie werden intensiv mit der englischen Sprache konfrontiert. Und in der 9. Klasse beginnen die Schülerinnen und Schüler dann Geschichte und wahlweise Politik oder englische Literatur und Landeskunde zu einfach weiter zu erlernen, aber in der Fremdsprache Englisch. Und bilingual impliziert ja eigentlich, dass zwei Sprachen involviert sind. Tatsächlich ist es bei uns so, dass wir doch häufiger eigentlich im Englischen bleiben. Mhm. Wir uns aber nicht schlecht fühlen, wenn wir dann doch mal Schüler haben, die sagen, ich habe das jetzt noch nicht verstanden, können Sie das mal auf Deutsch machen?
Apropos die Schülerinnen und Schüler, sind das meistens oder fast immer Kinder aus englisch-deutschsprachigen Familien?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben durchaus einige, die aus, sagen wir mal, Familien kommen, die hochgradig mobil sind. Das können Diplomatenkinder sein, das sind aber auch Kinder mit englischsprachigem Hintergrund. Und wir haben auch sehr, 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 sehr viele Schülerinnen und Schüler, die ein wahnsinniges Interesse an der englischen Sprache haben und deswegen da besonders gefordert werden möchten.
Weil ich mich nämlich auch immer frage, wie viel Sinn macht es eigentlich bilingual, also die eine Sprache so auszubauen, wenn im Umfeld eigentlich die Sprache nicht gesprochen wird?
Man darf sich wundern. Also die Ergebnisse dieser Schülerinnen und Schüler sind wirklich fantastisch. Wir haben zum Beispiel jetzt in meiner Klasse, an der Stelle ein Gruß an die 8-2.
Die jetzt alle natürlich vor den Radio sitzen.
Wahrscheinlich. Also wir haben bei diesen Vera 8 Prüfungen, die wir einmal im Jahr durchführen in den 8. Jahrgängen.
Vera 8 Prüfungen, das sind die Vergleichsprüfungen, die immer in der gleichen Klassenstufe durchgeführt werden.
Genau, zentral geprüft. Und da schneiden die Schülerinnen und Schüler bei uns an der ISS, die kriegen das Testheft für die Gymnasien wahnsinnig gut ab. Also zum Vergleich, die sind dann teilweise in der 8. Klasse bei landen in einem Niveau, das eigentlich in der 11. Klasse teilweise erst erreicht wird. Also das macht sich wirklich bemerkbar.
Dass eben das Sprachbad in der Schule sozusagen dann eben schon da ist. Frau Kaspari, Sie haben aber eben auch gleich...
Genau, ich möchte gerne meine persönliche Erfahrung einbringen. Mhm. Mit Englisch ist das ja sowieso ein Sprachbad, dem wir hier in Deutschland insgesamt ausgesetzt sind. Es funktioniert aber auch bei Sprachen, die nicht so vertreten sind. Meine Tochter war hier gerade nebenan im Rückert-Gymnasium als Schülerin.
Gucken wir drauf.
Auch mit vertieftem Französischunterricht ab Klasse 5, so wie Sie das geschildert haben. Und dann Erdkunde und Geschichte bilingual. Und sie hat so gut Französisch gelernt, dass sie dann im Studium, als sie dann nach Italien gegangen ist für einen Erasmus-Studienaufenthalt, aber sie studiert Physik, keine Sprachen, innerhalb von einem Dreivierteljahr Italienisch auf dem Niveau B2 gelernt hat. Also einem Niveau, wofür man normalerweise 3-4 Jahre braucht. Das heißt, sie hat nicht nur super gute Französisch-Kompetenzen in allen Bereichen, sondern dadurch auch durch dieses intensive Sprachenlernen den Mut, die Strategien und auch das Wissen, sich weitere Sprachen eben ja unglaublich schnell aneignen zu können.
Und das geschieht auch, wenn man jetzt, Sie haben zu Hause ja nicht Italienisch gesprochen.
Nein. Und der Name kommt auch aus dem Hunsrückischen.
Obwohl Kaspari. Ja,
also leider, der Genitiv von Kaspar und nichts mit irgendwelchem toskanischen Adel, was ich, genau wie bei Ihnen, Herr Müller, ne? Der Name weckt falsche Assoziationen.
Sehr schön, ja, haben mich auf ein falsches Gleis geführt. Herr Müller, was passiert in der ersten Woche Fremdsprachunterricht? Wir haben jetzt gerade gehört, wie man sich, wenn man eine Sprache lernen will, so ein bisschen vielleicht vorher strukturiert. Also welche Motivationen habe ich? Wozu? Weshalb? Warum? Und wie lerne ich eigentlich? Das haben Ihre Schüler, diese Möglichkeit haben die ja nicht. Das steht auf dem Stundenplan, fertig.
Ja, ist richtig. Nun beginne ich ja erst in Klasse 7. Das heißt, die haben schon ein bisschen Fremdsprachenerfahrung in der Grundschule gesammelt.
Das geht eher spielerisch.
Ja, genau. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind Icebreakers sehr wichtig, dass man erstmal damit beginnt, nochmal, die kommen in eine neue Klasse und für fast alle, ob jung oder alt, das ist immer erstmal ein bisschen, oder für viele, nicht für alle, aber für viele sehr unangenehm, sich in der Fremdsprache zu äußern. Wie klingt man da? Spricht man alles richtig aus? Und mir ist es persönlich als Lehrkraft immer sehr wichtig, einen angstfreien Raum zu schaffen. Ich denke, dass Amy Edmondson, glaube ich, die spricht von einer psychologischen Sicherheit, die man braucht in einer Fehlerkultur, um sich zu trauen, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und das ist mir als Lehrkraft besonders wichtig, gerade in der Fremdsprache.
Dass Sie die Schülerinnen und Schüler ermutigen und wenn ein Fehler ist, dann wird der nicht als Fehler gebrandmarkt, sondern eben einfach die andere Lösung.
Ja, also man kann ja ansprechen, dass es ein Fehler ist, aber ich bedanke mich für die Fehler, die die Schüler machen und sage, jetzt haben wir hier eine Gelegenheit, von der wir alle lernen können. Und mit diesem Klima lernt sich das leichter. Und die Schüler trauen sich dann aus sich herauszukommen, also ohne zu sehr in die Didaktik einzuspringen. Aber es gibt halt Leute, die sehr, sehr stark auf Regeln sich fokussieren und sich dadurch aber auch ein bisschen behindern. Und dann gibt es Leute, die plappern munter vor sich hin und denen ist es egal, wie viele Fehler sie machen. Und eine Mischung aus beiden ist vielleicht gar nicht so schlecht für den Unterricht.
Hier geht es heute um Sprachenlernen mit Daniela Caspari und mit Jimmy Miller und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Und Gesina Vollblair hat uns geschrieben aus Stuttgart und teilt uns mit, für mich war die große Motivation zur Erkennung der italienischen Sprache die Liebe. Ich habe meinen italienischen Freund mit 16 beim Segeln kennengelernt, das war Flaute, und er und sein Bruder haben mich und eine Freundin mit ihrem Boot angeschleppt. Er sprach kein Deutsch, ich kein Italienisch, wir unterhielten uns anfangs auf unserem Schulfranzösisch, dann besuchten wir Sprachkurse, aber jeder blieb in seiner Sprache und so erlernten wir beide die Fremdsprache sehr schnell. Vor allem halfen dann noch die wechselseitigen Besuche in unseren Heimatländern. Bücher von italienischen Autoren las und lese ich stets in der Originalausgabe, also ist offenbar sehr weit gekommen. Das hilft, die Sprache in ihrer ständigen Entwicklung mitzubekommen. Später habe ich sogar italienische Philologie studiert und auch heute dolmetsche ich ab und zu und bleibe so der Sprache verbunden. Also die Liebe. Die Liebe ist schon eine starke Motivation, eine Sprache zu lernen, oder?
Absolut. Aber eben auch durchaus andere Motive, die genauso stark sein können. Ne? Bei mir war es ja auch vielleicht ein bisschen der Trotz gegen meinen Vater, habe ich ja am Anfang erzählt, dass ich die Sprache gerade nicht lernen sollte. Ich wurde motiviert, dass andere das konnten und ich das einfach so toll fand, sich anders ausdrücken zu können. Weil wenn Sie mich jetzt sehen würden, ne, mit einer anderen Sprache kommen ja oft auch eine andere Bewegung dazu. Es ist eine Bereicherung sozusagen für den ganzen Körper. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich eine bestimmte Stelle erreichen möchte oder wenn ich in ein bestimmtes Land vielleicht doch mal gehen möchte. Das sind Motive, die sind genauso stark. Und denken Sie dran, selbst wenn Sie Spion werden wollen, ne, da müssen Sie eigentlich die allerbeste Sprachkompetenz haben, weil Sie ja nicht auffallen dürfen mit dem, was Sie da dann in dem Zielsprachenland treiben wollen. Also das wollen wir jetzt nicht unbedingt
bewerben.
Aber es zeigt, dass es eine unendliche Menge geben kann. Und wenn wir denken, gerade wenn man älter wird und dann die Überlegung ja auch ist, wie halte ich mich geistig fit, auch da ist Sprachenlernen eins der Mittel
ein
der Wahl.
Thema, was wir hier auch noch besprechen werden. Gabriele Gerlach hat unsere Telefonnummer, die 0800 2254 2254 gewählt. Schönen guten Tag, Frau Gerlach.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Sind Sie sprachenfit? In wie vielen Sprachen könnten Sie mich begrüßen?
In sechs.
In sechs Sprachen?
Aber das Wichtigste bei Sprache ist, dass es Spaß macht, dass man sich für etwas interessiert und in einer gewissen Leidenschaft rangeht. Und da habe ich heute drei kurze Tipps für Zuhörer. Der erste ist, dass man sich in der Sprache, in die man reinkommen möchte, ein Lied aussucht, was man richtig gut findet.
Also Musik.
Na, nicht nur die Musik, da muss schon Text dabei sein.
Ja, natürlich, Entschuldigung.
Dieses Musikstück sich runterlädt, das ist ja heute alles kein Problem mehr. Und heute finden Sie übers Internet auch ganz schnell den Text. Und jetzt geht's los. Dieses Lied etwa 100 Mal hören, bis Sie es mitsingen können, bis Sie es mitschreiben können. Ein Lied ist eine kleine Erzählung auf 3 Minuten. Das kann Ihnen nie wieder jemand wegnehmen. Und das Wichtigste ist, da drin haben Sie kleine Sprachsegmente. Häufig wird immer noch ganz falsch über Sprache geredet. Man redet über Vokabeln lernen oder Grammatik. So lernt keiner Sprachen. Man lernt Sprachen durch kleine Segmente, durch kleine Satzteile. Und dafür sind Lieder optimal.
Ja. Hier wird kräftig genickt, Frau Caspari, die ist in Satzteilen lernen, nicht einzelne Vokabeln.
Ja, absolut. Ne? Das Fremdwort dafür heißt Chunks, also feste, stehende Kombinationen von Wörtern, die man auch gar nicht unbedingt grammatikalisch durchschauen muss, sondern die eben als Einheit so funktionieren. Und dann kann man ganz häufig das dann erweitern durch Austausch zum Beispiel. Ja, so sollte man wirklich lernen und bitte keine Einzelwörter aufgeben.
Also erster Tipp schon mal angekommen.
Mitsingen, mit Musik geht alles besser, ist immer gut. Wichtig ist, dass es wirklich ein Stück ist, was einem auch nach 50 Mal nicht auf den Keks geht.
Das stimmt. Ihr zweiter Tipp bitte, weil wir haben auch noch andere Hörer in der Leitung. Gerne. Die haben nämlich noch zwei, ne?
Na klar, YouTube. Aha. Und zwar etwas sehen, nicht zum Sprachenlernen, sondern zum Beispiel Kochrezepte. Hm. Kochrezepte, es gibt wunderbare YouTube-Kanäle, Kochen mit Benedetta auf Italienisch, wo eine Hausfrau erzählt, wie sie die beste Pizza oder Pasta ihres Lebens macht. Und selbst wenn man nicht jedes Wort versteht, man kann das unendlich häufig wiederholen. Und wichtig ist da, dass einen das Thema interessiert. Wenn man nicht gerne kocht, dann hilft einem der YouTube-Kanal übers Kochen nicht.
Nee, dann repariert man vielleicht lieber Autos oder schneidet Angeln, Rosen im Garten.
Das ist also der zweite Tipp. Und der dritte Super. Hat mit dem Radio zu tun. Ich höre häufig, wenn ich Bus fahre, ich spreche Katalanisch, ja. Und dann höre ich das Morgenmagazin von Radio Catalunya. Mhm. Weil das ist eine Sprache, die sprechen zwar 6 Millionen Leute, aber mit der kommt man nicht so häufig in Kontakt. Und da kann man sich einfach das Radio anhören und ist schon wieder eine halbe Stunde drin, auch in der Aktualität der Region.
Na, wenn man was versteht, aber wenn man erstmal gar nicht so viel versteht, ist das nicht auch ein bisschen frustrierend?
Die meisten Leute haben ja von der Sprache, die sie lernen wollen, schon eine gewisse Idee. Und es waren 3 Tipps. Ich sag mal, das mit der Musik funktioniert, auch wenn sie eine Sprache überhaupt nicht können. Weil da können sie sich rantasten. Und ich garantiere Ihnen, wenn Sie 100-mal das gleiche Lied hören, verstehen Sie es. Heutzutage können Sie das über Google Translator oder was auch immer auch sich zumindest rantasten, was das Einzelne bedeutet. Auch ein YouTube-Video werden Sie nicht unbedingt verstehen, wenn Sie noch nicht fit sind in der Sprache.
Aber da sehe ich dann ja auch, was passiert, ne? Genau.
Erstens das und Wiederholung. Lernen heißt immer wiederholen. Das heißt, die Wiederholtaste ist das Geheimnis zu allem.
Wunderbar, Frau Gerlach. 3 tolle Tipps, die ich mir schon mal aufgeschrieben habe. Also ein Lied runterladen, über YouTube vielleicht Kochrezepte oder Gartentipps sich anschauen in der Sprache. Und Radio hören. Dankeschön.
Gerne.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und begrüße jetzt am Telefon Karl Detlef Möller. Schönen guten Tag, Herr Möller.
Ja, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Auf Arabisch Sabah al-Khair.
Sabah al-Khair, ja, genau, da ist es.
Ja, ja, ich war 2-mal in Ägypten, aber ich möchte meine Vorschläge bringen. Ich habe mir immer kleine Sprachführer besorgt, diese Kauderwelsch-Sprachführer.
Ja, die ich auch schon erwähnt habe, genau, Kauderwelsch-Vietnamesisch ja, genau. Kenne ich.
Und ich hatte das Pech, einmal 4 Wochen in einem Altersheim in Wittenburg zu verbringen. Und mein Kumpan war ein Ghanaese, so, ein Mann aus Ghana. Mhm. Und die Amtssprache in Ghana ist ja Englisch. Mhm. Und er konnte kaum Deutsch. Und dann war etwas Lustiges geschehen. Wir hatten eine ukrainische Pflegekraft und die wollte immer gerne Englisch lernen. So, jetzt für mich war der Dolmetscher. Also ich habe dann immer ein bisschen übersetzt um nochmal ihn auf dem Zahn zu fühlen, habe ich gefragt, in Ghana habt ihr auch Dialekte? Hier in Mecklenburg haben wir auch verschiedene Dialekte. Wir haben Sächsisch, wir haben das Plattdeutsche, was sehr eng mit den Englischen verwandt ist. Mhm. Und weil ich in Hamburg groß geworden bin, habe ich natürlich an der Schule Englisch als erste Fremdsprache. Und hier in Mecklenburg war ja Russisch. So, nun war für die Pflegerin, die Ukraine, die auch Russisch konnte. Ja, und nun war immer das Lustige, wenn sie dann kam, dass wir uns dann... Also,
Herr Möller, so, ich stelle mir das in dem Zimmer doch als ein ziemliches Sprachengemisch vor. Aber Sie sind zurechtgekommen, ja, und haben alle ein bisschen was gelernt. Können wir das so zusammenfassen, ja?
Ja, das war das Lustige. Und dann hat der Ghanaese mir erzählt, dass er in seinem Land auch 5 Dialekte hatte. Mhm. So, Und um nochmal auf einen anderen Distrikt zu kommen, das Katalanische, was ja auch auf Mallorca, also es gibt ja Kastilian und Katalan. Und an der ganzen Küste von vom Mittelmeer, die können sich alle ein bisschen untereinander verstehen. Wenn man an der Costa Brava ist und wenn man, ich war zum Beispiel einmal auf Sizilien und auch diese Randgebiete da, das ist alles irgendwie eine Sprachfamilie und das ist hier auch in Mecklenburg. Und ich habe ein ganz feines Gespür für Dialekte, also wo
und
jemand herkommt.
Und eine große Leidenschaft für Sprache überhaupt, Herr Müller. An der haben Auf Sie uns teilhaben lassen. Vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit vielen Spracheindrücken. Also Sprache kann und muss auch einfach Spaß machen und vielleicht eben zur Verständigung in schwierigeren Momenten beitragen. Also ich habe gelernt aus diesem Anruf, man muss sich auch einfach trauen, man muss miteinander ins Gespräch kommen. Und bei uns ist Stefanie Pötting. Schönen guten Morgen, Frau Pötting.
Schönen guten Morgen.
Sie sind spracheninteressiert?
Jein.
Wie habe ich das zu verstehen, jein?
Ich habe jetzt überlegt, ob ich in der Volkshochschule einen Französischkurs mache. Mhm. Aber wie auch schon gesagt wurde, wenn man das dann hinterher nicht braucht, kann man sich eigentlich den Aufwand sparen. Und der einzige Grund für mich, Französisch zu lernen, wäre, weil ich wahnsinnig gern in die gläserne Pyramide möchte. Ich habe jetzt vergessen, wie das Museum heißt.
Pyramide Louvre? Sie meint den Louvre, ne? Sie meint den Louvre.
Louvre, danke. Genau, den Louvre. Das wäre so der einzige Grund für mich, nach Frankreich zu fahren.
Frau Pötting, ich habe gerade in dem Moment, als Sie gesagt haben, warum sollte ich eigentlich an der Volkshochschule Französisch lernen, wenn ich danach nicht spreche, habe ich die Augenbrauen hochschnellen sehen von Frau Kaspari. Frau Pötting will gleich weiterhin, aber sagen Sie kurz, warum Sie doch zur Volkshochschule gehen sollte.
Weil Sprachenlernen ja mehr ist, als auf ein bestimmtes Ziel hinzulernen. Also ganz platt, vielleicht finden Sie dort nette Menschen, die sich auch für Sprache interessieren, die sich auch für Frankreich interessieren und bekommen eine ganze, einen Einblick in ein anderes Land, auch über die Sprache hinaus. Und außerdem, wenn ich Französisch lerne, kriege ich ja auch nochmal Verbindungen zu anderen Sprachen, stelle fest, was ist eigentlich im Deutschen anders? Warum gibt es zum Beispiel den Begriff Guten Morgen im Französischen nicht? Das sagen sie einfach nicht. Sie sagen Guten Tag. Woher könnte das kommen? Also,
stimmt. Fällt mir jetzt erst auf.
Weil einfach die Tageszeit anders eingeteilt wird. Im Spanischen müssen sie ab 2 Uhr guten Nachmittag wünschen. Ne? Und dass das bei uns anders ist und vielleicht warum das woanders ist, ich finde, das ist einfach auch total spannend.
Frau Pötting, sind Sie überzeugt? Haben Sie schon das Volkshochschulheftchen rausgesucht? Sie wollten aber eigentlich einen anderen Tipp geben.
Ja, ich habe, mein Tipp, das, was eben schon gesagt wurde mit Liedern, wir haben früher in der Schule, wenn man in den 80ern aufgewachsen ist, dann hat man alle Popsongs, die damals so durchs Radio gelaufen sind, die haben wir ja alle selber übersetzt, damit wir wussten, wovon die da eigentlich gesungen haben. Mhm. Und das ist auch, das ist eine super gute Methode und ich gucke immer Filme. Die meisten Filme haben sehr saubere Übersetzung auf den englischen Tonspuren dann. Wenn man dann natürlich die original gedrehten Tonspuren hat, dann sind da meistens ganz schlimme Akzente drin. Also zum Beispiel so die es ist jetzt neu verfilmt worden, Der Doktor und das liebe Vieh, das eine wunderschöne Geschichte ist. Und wenn man das im Original hört, versteht man kein Wort, weil die alle mit diesem Yorkshire-Akzent reden.
Der Englischlehrer lacht hier.
Ja, es ist ganz graues Arm.
Herr Müller.
Es steht kein Wort.
Nichtsdestotrotz Hut ab. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich nicht nur den standardsprachlichen Klängen hingibt, sondern eben auch den Dialekten, die vorhin schon ein bisschen anklangen und den verschiedenen Akzenten aus den verschiedenen Regionen. Ich kenne das als Italiener auch, wenn man dann Hochitalienisch gelernt hat und dann in eine südliche Region geht. Meine Familie kommt aus einem Vorort von Neapel. Da spricht man Neapolitanisch und das hat mit dem Italienischen erstmal auf den ersten Blick wenig zu tun. Nichtsdestotrotz ist das gut, weil man bekommt ein Gespür dafür, dass Sprache unterschiedlich ausgesprochen wird, ob ein und dieselbe Sprache unterschiedlich ausgesprochen werden kann und die man als deutscher Lerner oft immer auch so Sorge hat, ach, ich klinge so deutsch, wenn ich denn Englisch spreche, wie kriege ich das weg? Genau, so what ist genau die richtige Einstellung. Das dauert ein bisschen und das, die Investition lohnt sich aber, weil selbst wenn man dann mal die falsche Zeitform verwendet, wenn man sich verständlich ausdrücken kann und so ein bisschen mit den Leuten ja schwingt im entsprechenden Akzent, dann verzeiht man sehr viel und man ist unglaublich dankbar, dass man sich die Mühe macht, diese Sprache zu sprechen. Also ich habe noch nie Beschwerden gehört von Leuten, die gesagt haben, warum haben sie die Sprache überhaupt gelernt? Sondern
wenn sie
vielmehr,
so deutsch aussprechen.
Genau, ja. Also das wird es nicht geben.
Frau Pötting, haben Sie die Erfahrung also auch gemacht, ja, weil Sie das so bestätigen im Hintergrund?
Ja, ich habe Urlaub, bin mit dem Fahrrad zweimal in England gewesen, auch in schottischen Regionen dann. Und das ist so toll, wenn man irgendwie nicht weiterkommt oder sich abends im Pub mit Leuten unterhält, da stellt sich keiner hin und sagt, ach, du hast jetzt aber hier die falsche Zeit benutzt. Und das sagt man so aber nicht. Mhm. Im Gegenteil, die kommen dann eher an und sagen, also so der schöne Ausdruck, ich sage dann immer mittlerweile, wenn wir hier abends aus sind, ich sage dann immer, let's get half cut. Das habe ich in Schottland gelernt. Let's get half cut. Lasst uns jetzt einen antrinken. Das ist natürlich nicht schön, also mit dem Ziel, abends in eine Kneipe zu gehen, um sich richtig die Kante zu geben, das soll man eigentlich ja nicht machen. Aber manchmal braucht man das. Und dann sage ich halt immer so, heute gehe ich mal wieder half cut.
Wir müssen ja auch niemanden erziehen hier. Also es geht heute eben nicht um Alkohol, sondern es geht heute um Sprache lernen. Genau. Sagen Sie, wenn Sie Filme gucken auf Englisch, dann haben Sie gesagt, also dann ist die einmal die englische Sprachspur und man kann sich ja häufig auch noch den Text, also als Untertitel eben. Machen Sie da Deutsch oder machen Sie da Englisch? Was machen Sie da?
Englisch.
Englisch, also das englische Sprache, englischer Untertitel.
Und dann hört man, dann hört und sieht man das gleichzeitig und das bleibt ganz gut im Kopf hängen.
Mhm. Ja.
Und ich habe, weil wir da einen Englischlehrer, mit im Studio haben, da hat sich möglicherweise auch ganz viel getan. Weil ich weiß, als ich zur Schule gegangen bin, da habe ich das erste Mal so richtig in den Sommerferien 6 Wochen, nicht in England, aber auf einem Segelschiff, auf so einem internationalen Segeltreffen. Wir haben also in den Häfen ganz viel Englisch gesprochen, weil das war halt so die internationale Sprache. Das konnten die meisten.
Mhm.
Und ich hatte die Möglichkeit, dann auf dem norwegischen Schiff 2 Wochen mitzufahren. Und da sprachen natürlich die meisten Englisch.
Ja.
Das war so die Sprache, mit der ich mich verständigen konnte. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen, 1. Stunde Englischunterricht. Und der Lehrer fragte, was habt ihr denn so in den Ferien gemacht? Und ich ja voller Stolz mit dem, was ich gerade erlebt hatte, wo ich super durchgekommen bin, habe losgelegt und er hat mich nach 2 Sätzen unterbrochen und hat gesagt, Stefanie, so geht das nicht. Das ist alles falsch, Zeiten falsch. Das hat 2 Wochen lang oder 4, 6 Wochen lang niemanden interessiert.
Mhm.
Und mein Englischlehrer hat sofort gesagt, nee.
Ich hätte jetzt gerne eine Kamera hier, weil beide Gäste quasi zusammengebrochen sind aus Scham über diesen Englischlehrer, oder, Herr Miller?
Auf jeden Fall, bitte nicht nachmachen.
Das ist ganz, ganz lange her. Und ich habe gedacht, okay, das ist vorbei, so sind Englischlehrer nicht mehr.
Nein.
Und dann haben wir aber, Sie sagen nein, wir haben auf einem Urlaub in Schottland oder während eines Urlaubs in Schottland haben wir eine Familie erlebt, wo die Familie ist mit dem Campingwagen nach England gefahren, damit die Tochter mehr ins Sprechen kommt, weil da der Englischlehrer gesagt hat, sie redet so wenig. Und die hat uns dann, also ich war mit einer Arbeitskollegin da und wir haben in jeder Stadt uns mit allen möglichen Leuten unterhalten. Grauenhaftes Englisch, aber
unterhalten.
Wir haben uns unterhalten, wir sind überall durchgekommen, es war fantastisch. Ich habe viel Spaß gehabt. Und dieses Mädchen hat uns ernsthaft dann abends gefragt, wie heißt es denn jetzt, Arndt oder Arendt?
Mhm.
Ich dachte, ist das der Grund, warum du dich hier nirgendwo unterhältst?
Mhm.
Die war auch von ihrer Lehrerin zusammengeflaumt worden und das war 20 Jahre später. Also solche Lehrer gibt es immer noch, es tut mir leid.
Interessante Geschichte, Frau Pötting. Ich frage mich auch gerade, also ich meine, es ist ja so, dass wir schon also in dieser Region von, oder also Sie müssen ja, Herr Miller, auch an der Aussprache müssen Sie ja schon arbeiten. Aber wenn Sie dann nicht immer sagen wollen, hier, das ist ein Fehler, wie machen Sie es denn?
Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist es immer in jeder Unterrichtsstunde sich zu überlegen, was will ich heute eigentlich beibringen, worum soll es heute hauptsächlich gehen. Und ich kann natürlich als Lehrer mich hinstellen und jeden kleinen Fehler auseinandernehmen, den die Schüler so machen. Das führt dazu, dass ich wenig Freude habe, mit meinem Unterricht nicht vorankomme, die Schüler wenig Freude haben und am Ende hat niemand was davon. Das heißt, ich setze mir ein Ziel für die Unterrichtsstunde und dieses Ziel wird verfolgt und dann schaut man, was kann man noch mit reingeben, was kann man korrigieren, was kann man vielleicht auch mal stehen lassen, ohne dass es die Kommunikation behindert. Das ist ein schmaler Grat, das ist auch gar nicht leicht zu beantworten, weil es gibt Fehler, die beeinträchtigen das Verständnis, die würde ich immer korrigieren, weil da geht es dann wirklich darum, verstanden zu werden. Wenn es kleine Fehler sind, weiß ich nicht, vor den Worten, die mit einem Vokal beginnen, wird der bestimmte Artikel anders ausgesprochen, dann wird aus the. Und das ist etwas, das nicht dramatisch ist, wenn man das nicht mitmacht. Das würde ich dann an einer Stelle vielleicht nicht behandeln und mir dann eher überlegen, nochmal zu sagen, hey, ich muss nochmal eine Stunde zur Aussprache machen, wo wir das nochmal thematisieren können. Ja, also ich sagte es ja eingangs, angstfreier Raum im Fremdsprachenunterricht ist eine ganz wichtige Sache, damit ich sie bei der Stange halten kann.
Frau Pötting, Sie haben ein tolles Thema angesprochen und ich habe aber auch eben innerlich notiert, also auf jeden Fall gucken, Filme schauen in der Landessprache, die man lernen möchte und vielleicht, wenn die Möglichkeit besteht, eben die Untertitelung auch noch in der Sprache auszuwählen. Dankeschön.
Das in der, wenn man gerade bei Film, man kriegt ganz viel von der, ich habe das vorhin schon gesagt, von der Klangfarbe einer Sprache.
Ganz genau. Die Klangfarbe. Es wird einem ja durch die Bilder eben auch geholfen, sodass man natürlich auch eher versteht, um was eigentlich geht. Frau Pötting, Dankeschön und viel Spaß noch mit dem Englischen und mit Ihren Urlauben in englischer Sprache.
Ja.
Machen Sie es gut. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Sie auch. Danke sehr. Tschüss.
Wir sind hier ja in der Sendung Sprachen lernen, aber wie? Eine Möglichkeit ist es natürlich, an der Universität im Selbstlernzentrum, im Sprachenzentrum zu lernen. Und da haben wir jetzt zugeschaltet Frau Dr. Maria Giovanna Tassinari. Sie leitet nämlich das Selbstlernzentrum im Sprachenzentrum der Freien Universität. Schönen guten Tag, Frau Tassinari.
Ja, guten Tag.
Wir haben hier ja schon eine ganze Menge versucht, irgendwie rauszubekommen, also mit welchen Mitteln kann man eine Sprache lernen. Zu Ihnen kommen ja Studierende, die für ihr Studienfach eine Sprache besser oder überhaupt beherrschen müssen. Ne? Sie müssen also erstmal rausfinden, wie klappt das am besten? Wie helfen Sie Ihnen bei diesem Sprachenlernen ganz am Anfang?
Also das Beste, was ich in meinem Alltag mache, ist Sprachlernberatung, Sprachlerncoaching. Mhm. Das ist ein pädagogischer Dialog, kann man so sagen, ein nicht direktiver Dialog, in dem ich meistens also mit Einzelstudierenden darüber reflektiere. Ich lasse sie erzählen. Sie haben bestimmt ein Anliegen, entweder wollen Sie zum Beispiel für einen Erasmus-Aufenthalt eine Sprache auffrischen oder Sie wollen sich auch für eine Prüfung vorbereiten und Sie überlegen, wie Sie das besser machen können. Und in diesen Gesprächen, die sind ja wirklich, wirklich bereichernd, kommen Sie erstmal zum Beispiel durch meine Fragen dazu zu erzählen und dann sich bewusst zu machen, das hat Frau Kaspari vorhin gesagt, also sich bewusst machen, was kann ich schon in der Sprache oder was kann ich in anderen Sprachen, welche sind meine Strategien, natürlich auch welche sind meine Ziele, wenn ich jetzt zum Beispiel einen akademischen Artikel auf Englisch schreiben will und mein Englisch deswegen verbessern will, hat es weniger Sinn, englische Filme mit Untertitel zu sehen, richtig, sondern ich muss mich mit etwas anderem beschäftigen. Und eben durch diese Gespräche ist das Schöne daran zu sehen, dass alle Wege nach Rom führen. Als Italienerin kann ich das auch sagen. Und dass es gleichzeitig so viele unterschiedliche Ansätze zum Sprachenlernen gibt, die vielleicht also für einzelne Personen und auch in einzelnen Phasen des Sprachenlernens sinnvoll sein können. Ich habe zwei Extrembeispiele, wenn Sie die hören wollen. Es gibt die Menschen, die ja natürlich also ich muss alles können, was die Grammatik angeht. Und am besten ist meine Strategie, ein Grammatikbuch vom ersten Kapitel ab zu bearbeiten. Dann kommen Sie zum dritten Kapitel und merken, okay, so geht's nicht weiter, weil ich nie zum vierten Kapitel komme. Und das Gegenbeispiel ist, ich hatte jetzt gerade letzte Woche einen Beratungstermin mit einem Menschen, der die Sprache beobachtet, als Rätsel, als Quiz sieht und versucht so aus den Sätzen, die er hört oder liest, Regel abzuleiten und um die Sprache zu verstehen.
Der versucht sich die Grammatik eben selber zu erschließen. Er ackert nicht das Buch durch, sondern macht es genau umgekehrt.
Genau, um zu zeigen, dass es unterschiedliche Wege gibt. Und natürlich dann helfen auch all diese anderen Dinge, die Herr Müller oder Frau Kaspari gesagt haben oder auch die Zuhörer mit den Menschen sprechen.
Aber Entschuldigung, ich wollte auf das Spezielle des Selbstlernzentrums nochmal zu sprechen kommen am Ende unseres Gespräches, weil Selbstlernzentrum heißt ja eben nicht, dass ich unbedingt in Gemeinschaft, sondern selbst, das heißt mit welchem Material statten Sie denn die Selbstlerner da aus?
Ja, also eigentlich Selbstlernzentrum ist nicht nur Alleinlernen oder Alleinlernzentrum. Das heißt, wir haben sowohl Materialien, also herkömmliche Materialien, als auch Sprachlernplattformen oder wir empfehlen für bestimmte Zwecke auch natürlich Sprachlern-Apps. Aber Sprachen lernt man auch mit anderen zusammen. Deswegen haben wir ein Riesentandem-Programm. Deswegen haben wir Gruppenräume, wo die Menschen zusammenkommen und Lerngemeinschaften erstellen, also ins Leben rufen können.
Vielleicht können Sie das Wort Tandem noch mal ein bisschen erläutern. Nicht jeder weiß vielleicht genau, was gemeint ist. Was ist ein Tandem-Programm?
Ah ja, ein Tandem ist ein Fahrrad normalerweise, in dem man zu zweit fährt. Vielleicht gibt es Dreier-Tandem, aber ich weiß es nicht. Ein Tandem-Programm, das haben wir hier an der Freien Universität. Wir bringen Menschen miteinander zusammen, die eine Erstsprache haben, also ihre Muttersprache, nur eine andere Sprache lernen wollen. Natürlich versuchen wir also nicht nur die Sprache, sondern auch das Sprachniveau, welche Interessen haben sie, was studieren sie, zu berücksichtigen. Und dann gibt es eben diesen geschützten Raum, die beiden lernen sich kennen und tauschen sich aus. Ja, ich lerne gerade Französisch, kannst du mir dabei helfen? Oder man lernt einfach die lebendige Sprache durch den anderen, was man nicht immer im Kurs lernt, wenn man im Kurs auf bestimmte, strukturelle Aspekte fokussiert ist. Und Tandem, wir haben ganz tolle Erfahrungen mit Tandemlernen, also mit Tandemlernenden, treffen sich regelmäßig. Viele werden Freunde, haben die Freiheit, auch die Autonomie zu entscheiden. Wir lernen jetzt Portugiesisch oder Brasilianisch-Portugiesisch, indem wir einen Capoeira-Kurs machen.
Ja, stimmt. Oder, man kann dann auch so Freizeit miteinander teilen. Ne?
Das ist richtig. Genau. Mhm. Und manchmal entstehen Freundschaften, manchmal sogar Liebesgeschichten und
dann kann man natürlich die Sprache am intensivsten lernen. Frau Tassinari, Dankeschön für diese Einblicke ins Selbstlernzentrum im Sprachenzentrum der FU. Dankeschön, dass wir hier so ein bisschen reingucken könnten. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und gerade, was eben angesprochen wurde, dieses Tandem, das kann man doch, Frau Kaspari, auch woanders. Also das gibt es nicht
genau.
Nur an der
Sie müssen vielleicht nicht unbedingt in die Freie Universität kommen, sondern dank der Möglichkeiten des Internets gibt es überall Plattformen, wo Sie versuchen können, Menschen zu finden, die mit denen Sie das über Distanz machen können. Also, ne, Sie bieten an, mit jemandem Deutsch zu sprechen, ihm dabei zu helfen, Deutsch zu erwerben. Und da gibt es ganz viele Menschen auf der Welt, die daran Interesse haben. Und derjenige oder diejenige, unterstützt Sie dann dabei, die andere Sprache dann zu erwerben. Und das Tolle daran, wie Frau Tassinari eben gerade sagte, ist, dass es nicht nur um sprachlichen Austausch geht, obwohl das schon das Zentrale ist, denn Sprache anwenden, nur das ist sozusagen the proof of the pudding. Ne? Lernen allein reicht nicht. Anwenden ist letztlich das Beste lernen.
Und das vielleicht sogar dann im Tanzkurs. Jean-Loup Fourreau hat uns geschrieben, ich komme aus Frankreich, ich bin 54 Jahre und Berliner seit über 30 Jahren. In der Schule wollte ich kein Deutsch lernen. Zu hart. Schlechter Ruf aus der Geschichte. Dafür habe ich Spanisch gelernt, aber ohne Überzeugung. Als ich den Film Der Himmel über Berlin und den anderen Film Die Stadt sucht einen Mörder gesehen habe, war ich von der Sprache begeistert. Als ich mich entschieden habe, einen Zivildienst zu leisten, hatte ich die Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten. Berlin war mein absolutes Ziel. 6 Monate intensiv Deutsch gelernt. Mein erster Sohn ist in Berlin geboren und ich bin hier geblieben. Meine Frau ist Berlinerin und spricht perfekt Spanisch, da sie in Gran Canaria gelebt hat. Sie spricht Spanisch mit unseren Söhnen. Das Leben kann sehr lustig sein. Also eine vielsprachige Familie haben wir da dadurch kennengelernt. Wir haben aber auch eine E-Mail bekommen von Hermann Qualler und der schreibt uns, ich finde es schön und wichtig, viele Sprachen zu verstehen. Leider habe ich mich als schwerfällig erwiesen. Mein Schulenglisch kam erst von der 4 weg, als ich im Schüleraustausch in Ägypten war. Die Freundschaft mit einer Studienkollegin scheiterte nicht, in Klammern nur, aber nicht zuletzt auch daran, dass mein Spanisch einfach nicht besser wurde. In Frankreich parlierte ich zwar viel, aber nur, weil meine Frau das als Lexikon neben mir saß. Und zuletzt bin ich daran gescheitert, als ich 2 Ukrainerinnen bei mir wohnen hatte, die jedes Mal grinsten, wenn ich auf Russisch Guten Morgen sagen wollte. Wir haben uns bald nur noch mühsam über eine App bzw. über eine Freundin unterhalten. Man kann also auch scheitern und ich denke, da bin ich auch nicht allein. Und etwas Ähnliches schreibt Marcello Barber, oder vielleicht jedenfalls geht es ein bisschen in die Richtung. Meine Schlüsselempfehlung ist schon vom ersten Tag an mitrechnen, dass man nur Fehler machen wird und oft man von vielen als dumm betrachtet wird. Aber die Sprache ist der magische Schlüssel, um Kulturen und neue Menschen mit vielen tollen Gewohnheiten und Lebenserfahrungen zu öffnen. 2. Tipp, viel hören und einfach beobachten. Sprachen lernen bei Machen und Erfahren. Also ich finde, das Thema Scheitern und Fehler sollten wir nochmal besprechen, oder? Frau Kaspari, Sie nicken?
Ganz genau. Die Frage ist ja eigentlich, was ist Scheitern? Also die Erfahrung, die der Hörer geschildert hat, würde ich gar nicht unbedingt als Scheitern betrachten. Natürlich, man kann das so sehen, wenn man sagt, boah, ich muss perfekt sein und das eigentlich fast so gut wie in meiner Erstsprache können. Aber das ist tatsächlich ja ein Ziel, was nur ganz wenige Menschen unter glücklichen Bedingungen dann so komplett erreichen. Die Linguistik hat das auch sehr, sehr lange so gesehen, wie der Hörer, hat dann solche hässlichen Begriffe wie doppelte Halbsprachigkeit und sowas kreiert, um zu zeigen, boah, du bist einfach nicht perfekt, du bist nicht native-like. Und das hat sich ja glücklicherweise seit den 2000er Jahren komplett geändert, dass man sieht, eine Sprache hat ganz verschiedene Kompetenzbereiche, Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben, Sprachmittlung, Interkulturelles. Und es ist völlig normal, dass ich in einzelnen Bereichen unterschiedlich gut, unterschiedlich weit bin. Und vielleicht kann ich parlieren, ja, wenn die Frau dabei ist, toll. Das ist genauso gut, ne? Und das heißt ja nicht, also ne, Achtung, welche Ansprüche habe ich?
Und es ist außerdem noch ein Paarerlebnis, ist ja auch was Schönes, wenn man da zusammenarbeitet.
Sie haben meinen Unterton ganz genau erkannt. Also Team, nicht Tandem, genau. Sondern Team in diesem Fall. Ja, also die Frage ist, was sind meine Ansprüche? Und auf jeden Fall, wir haben so viel über Tür öffnen und über schöne Begegnungen gehört. Ja, und dafür braucht man keine Perfektion. Mhm. Vielleicht nochmal zu diesen Fehlern. Ich glaube, Sprachenlernen ist der einzige Bereich, wo man denkt, man könnte sie lernen, indem man von Anfang an Fehler vermeidet. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ich meine, niemand von uns würde erwarten, wenn sie jetzt anfangen, neu Barrenturnen zu lernen, dass sie beim ersten Mal den Feldumschwung oder wie das Ding hieß, ne, perfekt hinkriegen. Da ist völlig klar, man nähert sich allmählich und ne, man scheitert vorher ein paar Mal und irgendwann geht's. Ja. Und genauso ist Sprachen eben ein Prozess der Automatisierung, der immer wieder Fehler enthält, ohne die man aber nicht weiterkommt.
Also Fehler müssen sein. Eine ganz anderes, ganz andere Motivation, vielleicht auch eine Sprache zu lernen, will unsere Hörerin Ulrike Bartram ansprechen. Schönen guten Morgen, Frau Bartram.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich noch drankomme.
Ja, wunderbar. Bitteschön. Welche Idee haben Sie? Warum könnte man eine Sprache lernen wollen?
Also meine Motivation zum Sprachenlernen ist, dass ich Sprache als Gehirnjogging betreibe, Sprachenlernen als Gehirnjogging betreibe und große Freude dabei empfinde, verschiedene Sprachen zu lernen und zu vergleichen. Also Portugiesisch zum Beispiel hat ganz viel lateinische Wurzeln, das Holländisch, was ich lerne, hat ganz viel Ähnlichkeit mit dem Deutschen, das Französisch, was ich lerne, hat auch ein bisschen Anlehnung ans Lateinische und das macht mir einfach Freude. Und ich bin selber Lehrerin und spreche Englisch und Deutsch gleich gut und ein positiver Nebeneffekt von diesem Sprachenlernen ist für mich, dass ich mich besser in meine Schüler hineinversetzen kann, die Schwierigkeiten haben, bestimmte Konstruktionen zu lernen.
Das ist ganz tolle Sachen, die Sie da ansprechen. Also dieses, das habe ich nämlich auch gedacht, wenn man als Lehrer und Lehrerin irgendwie weiß man immer alles besser. Und jetzt erleben Sie das eben live immer noch mal ganz anders, wenn Sie eine andere Sprache lernen. Herr Müller nickt hier auch. Ist es bei Ihnen ähnlich? Also dass Ihr
auf jeden Fall. Ich würde auch nicht sagen, Lehrer wissen alles besser. Ich
freue
mich,
so.
freu mich jeden Tag, wenn die Schüler mir was beibringen. Wir haben gerade das Beispiel Arabisch gehabt, dann fällt mir das guten Morgen nicht mehr ein. Das ist halt so. Ich glaube tatsächlich, dass auch das Beispiel Arabisch, wir haben da vom Berliner Senat das Angebot bekommen, das zu lernen für den Kontext Schule so ein bisschen. Man kann in einem Jahr Arabisch nicht viel mitnehmen, aber wir haben es versucht. Und das hat dazu beigetragen, mich besser in die Schüler hineinversetzen zu können, die Schwierigkeiten mit dem Erlernen von Sprachen, vom Deutschen und Englischen haben. Das geht mit der Schriftsprache los, dass Vokale nicht geschrieben werden, die kurz gesprochen werden. Da sagt der Schüler, warum muss ich das A da hinschreiben? Das mache ich im Arabischen auch nicht. Und das sind so Dinge, die dann auf einmal für mich einen Sinn ergeben. Und dann weiß ich auch, worauf ich ein bisschen mehr Wert legen muss beim Unterrichten oder was ich besonders herausstellen muss. Und das ist mit allen Sprachen so, die man so lernt.
Ja. Also das ist natürlich nochmal ein ganz toller Nebeneffekt, also im Umgang mit den Schülern. Frau Bartram, Sie haben gesagt, Sie sind ja selber Lehrerin und sprechen Deutsch und Englisch gleich gut. Wie kam es dazu, dass Sie...
Ich war mit 16 ein Jahr in Amerika und im Schüleraustausch und bin eigentlich danach nie wieder ganz in Deutschland gelandet und habe mein Erwachsenenleben ja zu drei Viertel in afrikanischen Ländern verbracht, die auch ehemalige englische Kolonien waren. Und und dann hat sich das so verfestigt, dass ich zweisprachig bin. Meine Kinder sind englisch-muttersprachlich aufgewachsen, sind jetzt auch zweisprachig und seit ein paar Jahren auch in Deutschland zu Hause, jedenfalls vorübergehend. Und ich habe noch einen Tipp für Sprachenlernen. Sprachenlernen ist ja auch Kommunikation im besten Sinne. Und ich mache mit meinen Schülern ganz oft so ein kleines Spielchen. Ich habe so eine Kiste, da sind ganz viele kleine Sachen drin. Ein Teebeutel, eine Büroklammer, eine Münze, ein Knopf. Lauter so kleine Sachen, die man in die Hand nehmen kann und in der Hand verstecken kann. Und das Spiel geht so, dass der eine immer eins von diesen Teilen gezeigt bekommt und der andere muss dann erraten, was es ist. Und die Kinder haben einen Wahnsinnsspaß, das auf Englisch zu spielen. Und das ist also immer ein wunderbarer Warm-up. Und wenn man also einen Teebeutel auf Englisch beschreiben muss und ist in der 6. oder 7. Klasse, das ist schon eine Herausforderung.
Sehr schön. Also vor allem, ich höre auch daraus, Spaß haben. Ne? Sie haben vorhin gesagt, dass Sie lernen gleichzeitig, habe ich das richtig verstanden? Sie lernen gleichzeitig Holländisch und Portugiesisch und Französisch gleichzeitig?
Ja.
Aha. Und da kommt in Ihrem Kopf nichts durcheinander?
Nee, gar nicht. Gar nicht, weil die Eselsbrücken sind ja immer da. Die eine Eselsbrücke ist das Deutsch fürs Holländische und die andere Eselsbrücke ist Lateinische für Französisch und Portugiesisch. Und der Spaß dabei ist ja, zu sehen, wo das Französische und das Portugiesische sich ähnlich sind und wo sie sich unterscheiden. Oder wo auch dann, also im Oberstufenenglisch ist es ja auch so, dass ganz viele Wörter lateinischen oder griechischen Ursprungs sind. Das kann man dann an den Vor- und Nachsilben mal sehen. Und das ist einfach ja so ein, ich weiß nicht, ich würde das nicht als richtig hochhängen wollen, aber ich habe einfach Spaß daran, diese Vergleiche zu ziehen und das hilft mir beim Lernen ganz, ganz viel.
Ich bin jetzt ganz überrascht. Also Frau Kaspari, Sie nicken auch. Ich habe jetzt immer so gedacht, man müsste eine Sprache abgeschlossen haben, damit sich das nicht alles so verwirrt im Kopf. Ist nicht so, Frau Kaspari?
Es gibt Phasen oder es kann Phasen geben, wo man dann erstmal mischt. Das erleben auch Eltern, deren Kinder bilingual aufwachsen. One language, one person. Das ist ja die beste Regel.
Also dass jedes Elternteil bei einer Sprache bleibt,
ganz genau. Und Kinder fangen dann irgendwann zu mischen und dann werden Eltern oft ganz nervös. Aber das geht vorbei. Das ist tatsächlich eine Phase, die genau wie die Fehlerphase irgendwie notwendig zu sein scheint. Und gerade wenn man parallel Spanisch und Französisch oder Spanisch und Portugiesisch lernt, Sprachen, die dann noch enger verwandtschaftlich beieinander sind, passiert das und dann muss man aber einfach durchhalten, weil nämlich, so wie die Hörerin das ganz wunderbar geschrieben hat, die Ähnlichkeiten einem so viel weiterhelfen in den jeweiligen Sprachen, dass die Dinge, die man dann falsch überträgt, das Fachwort dafür sind Interferenzen, finde ich, überhaupt nicht schlimm sind. Die sind sozusagen die Krücke, die man braucht.
Also ich glaube sogar, dass das Gehör einem dabei hilft. Also mir hilft es, in der Aussprache zu wissen, aha, das ist Portugiesisch und das ist Französisch. Oder wenn dann irgendwie Spanisch mal mit reinkommen sollte, weil ich da irgendwo unterwegs bin, was mir auch passiert. Und ich musste so schmunzeln bei dieser Geschichte mit dem Katalan, weil meine Freunde leben außerhalb von Valencia und die sprechen Valencien, was so ähnlich, also auch ein Dialekt von Katalan.
Dialekte, ja, genau.
Und das ist wirklich wunderbar, da in der Mittelmeerregion zu sehen, dass also bis hin zu dem Französischen, im Südfranzösischen gibt es auch Dialekte, die eher dem Katalan verwandt sind als dem Französischen.
Also wie der Hörer das vorhin beschrieben hat, welche verschiedenen Dialekte genau. Er da am Mittelmeer gehört hat. Frau Bertram, Dankeschön. Frau Bartram,
ja,
Entschuldigung.
Sehr gerne.
Für diesen Hinweis. Und einen möchte ich noch bei einem möchte ich noch mal einen Moment bleiben. Sie hat das Wort Gehirnjogging ins Spiel gebracht.
Ja. Genau das weisen Forschungen auch nach. Wenn Menschen ab einem bestimmten Alter gezielt auch überlegen, wie kann ich mich geistig fit halten, ist auch empirisch deutlich erwiesen, dass Sprachenlernen eigentlich die beste Möglichkeit ist. Viel besser als irgendwelche Gehirnjogging-Apps oder das bekannte Kreuzworträtseln, weil die Dinge häufig eine Art des Lernens und auch nur eine bestimmte Art des Problemlösen zum Beispiel unterstützen, während sie beim Sprachenlernen halt das Ganze haben. Sie haben die Laute, sie haben die Schrift und sie haben vor allen Dingen die Kommunikation, die ja als der Motor ist, warum wir eigentlich unseren Kopf weiter bedienen wollen.
Die Kommunikation, ein gutes Thema für unseren nächsten Hörer, der uns angerufen hat, Michael Lupacz. Sie warten auch schon eine ganze Weile in der Leitung, um uns zu schildern, wie Sie eigentlich Sprachen gelernt haben. Hallo Herr Lupacz.
Moin.
Guten Morgen. Wie haben Sie Sprache gelernt?
Naja, Französisch habe ich gelernt, indem ich alleine getrennt bin in Frankreich.
Mhm.
War natürlich, ist natürlich schon ein bisschen her, war so Ende der 70er, Anfang der 80er. Und wenn man sich zu jemandem ins Auto setzt, dann möchte der ja Kommunikation.
Mhm.
Und wenn man weit fährt, dann kommt man irgendwann dahin. Und gerade in Frankreich, wenn man auch manchmal länger warten muss, und wenn das dann hat man auch selber Bedürfnis nach Kommunikation. Und das hat ganz gut geklappt. Aber es ist vielleicht heute nicht mehr so das Richtige, weil man irgendwie ja nicht mehr trennt.
Sondern welche Idee hätten Sie jetzt für heute?
Das nächste, was ich jetzt auch wirklich mal gemacht habe mit Italienisch, das ist Couchsurfing.
Couchsurfing
oder Be Welcome ist so eine andere Seite, worüber man das machen kann. Das ist ja immer, wenn man so Gäste aufnimmt kostenlos, 1-2 Tage, 3 Tage meistens. Oder wenn man selber irgendwo hinfährt über Internetplattformen zu Menschen, die Profile haben, wo man auch weiß, wie die ungefähr sind. Und dann kann man halt immer 2-3 Tage bei denen bleiben. Und ich hatte relativ viele, ich mache sowas, und ich hatte italienische Gäste gehabt, mit denen ich hier in Deutschland immer Englisch geredet habe.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen, Italienisch zu lernen, habe ein bisschen Bildungsurlaub gemacht, 1-2 Mal und dann so auf so einem Niveau, was einigermaßen ging, bin ich dann einfach mal 14 Tage sogar mit dem Auto nach Italien gefahren und habe alle diese abgeklappert und noch einige dazwischen auch noch und habe jede 2-3 Tage neue Italiener kennengelernt und habe dann immer, das Schöne ist nämlich beim Couchsurfing, man erzählt ja fast jedem die gleiche Geschichte von sich selbst.
Ah, natürlich, das stimmt. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung.
Wiederholung, Wiederholung. Und wird verbessert von denen. Und das heißt, die eigene Geschichte, also sozusagen das Aktive, das verstärkt sich unheimlich, weil man immer wieder das Gleiche erzählt. Und andererseits, das Tolle am Couchsurfing ist, man erfährt und lernt ganz unterschiedliche Berufe und Menschen kennen. Das heißt, das passive Lernen, also das, was man so aufnimmt, die Bereiche, die man mitbekommt, die sind dann ganz unterschiedlich. Ich war dann in Italien zum Beispiel bei einem Ingenieur, ein Designer. Ich dachte, das war bei Ferrari, der wohnte direkt gegenüber der Ferrari-Fabrik. Ich dachte, wir unterhalten uns über Autos, was ich klasse fände. War überhaupt nicht so. Der hat mich mitgenommen zu einem italienischen Treffen von Hare Krishna. Und der hat dann nämlich bei diesem Treffen, da wird ja auch langsam gesprochen und gesungen. Gut, Hare Krishna, Hare Hare, kann man sowieso mitsingen.
Und nicht unbedingt dann, italienisch.
Ja, aber da in Italienisch in der Runde wurde natürlich auch so, und jetzt fließt die Kraft durch die Füße und so weiter. Und das ist so langsam und so klasse. Und das kriegt man auf Italienisch dann auch hervorragend mit.
Also eine wunderbare Idee, Herr Lopatsch, vielleicht für alle, die jetzt eine Urlaubszeit haben und nichts geplant haben. Also Couchsurfing zum Sprachenlernen. Herr Lopatsch.
Ich hätte noch ein drittes.
Aber da müssen Sie sich jetzt ganz kurz fassen.
Ja, internationale Treffen.
Internationale Treffen, was meinen Sie denn?
Es gibt sowas wie internationale Stammtische in ganz vielen Städten.
Sehr gute Idee.
Und da kommen oft junge Interessierte bei, zum Beispiel Leute, die an der Uni studieren, Master machen, Doktor machen. Und da kann man auch einfach hingehen, die findet man meistens über Internet, Facebook oder sonst wie. Und da kann man halt auch sehr gut mit ganz vielen verschiedenen Leuten Kontakt haben. Und ich habe mir den Spaß dann gemacht. Ich habe von allen, die ich in verschiedenen Sprachen getroffen habe, das Wort Prost gelernt. Einfach Prost. Nur ein Wort. Prost, ja, Egeschegesre auf Ungarisch zum Beispiel oder Cherife auf Türkisch oder sowas. Und das ist ja auch ganz lustig. Das ist einfach dann natürlich ein Spaß, wenn man in ganz vielen Sprachen dann ein Wort kann.
Also das haben wir jetzt bisher sowieso bei den meisten gehört, dass es beim Sprachenlernen um Spaß geht. Also internationale zum Beispiel Stammtische. Eine wunderbare Idee. Herr Lopatsch, Dankeschön und viel Spaß weiter beim Sprachenlernen.
Alles klar, vielen Dank.
Theresa Fallbusch aus Hildesheim hat uns eine andere Methode geschrieben. Ich hatte mal einen Spanischlehrer, der uns Schülerinnen nahezu jede Vokabel hat herausfinden lassen. Also, welche Wörter gibt es eventuell in anderen Sprachen, die ähnlich klingen und was bedeuten sie dort? Wir haben so Bezüge zu anderen Sprachen und auch zu entsprechend unterschiedlichen Nutzungen der jeweiligen Worte feststellen können. Noch heute erschließe ich mir so eine Sprache, wenn ich im Ausland bin, was meist sehr gut funktioniert. Da ist am Telefon unser Hörer Michael Rangolz. Schönen guten Morgen, Herr Rangolz.
Okay, schönen
Rangolz.
Guten Morgen.
Jetzt habe ich Rangolz.
Ja, macht nichts. Alles gut. Passt das von der Sprachqualität?
Also ja, das passt so. Ja, was gut. Ist denn Ihr Tipp? Wie kann man Englisch lernen?
Bei mir, ich erzähle jetzt mal aus meinem Leben, ich war ein sehr, sehr schlechter Englischschüler. Mhm. Und dann kam 1995 ein Computer in meine Wohnung mit Internet. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, ich nenne es Gamification, ich habe das Internet benutzt, um Englisch zu lernen. Wir haben stundenlang gezockt im Internet.
Mhm. Und da sind Sie das erste Mal auch international mit Leuten in Kontakt gekommen und mussten ja. Englisch sprechen. Mhm. Keine andere Wahl.
Über die Counter-Strike-Szene, ja.
Ja, ja. Das ist interessant, aber ich meine, das ist eine bestimmte Sprache, die man da lernt, oder?
Nö, man unterhält sich ja bei 8 Stunden Training auch über Gott und die Welt.
Ah, natürlich.
Ja. Natürlich. Man hat jeden Tag 8 Stunden Training. Da spricht man nicht nur die ganze Zeit, da hinten ist der Gegner, ja. Mach einen Punkt. Ja. Und nee, man unterhält sich auch über den Sohn. Ich war damals 14 und da unterhält man sich halt mit einem 38er Computerfreak aus den USA auch mal über was anderes.
Ja, das ist irre. Sagen Sie, also Sie waren ganz schlechter Englischschüler, so haben Sie sich eingeführt. Hatten Sie da bei dem Spielen keine Scheu zu reden? Weil das ist ja das große Problem oft, ne?
Eigentlich nicht, weil da ist der Fokus wirklich auf der gemeinsamen Aktivität, also das Hobby, sage ich mal. Mhm. Und da muss man irgendwann einfach mal sich unterhalten.
Frau Kaspari, Sie nicken.
Ja, der Hörer hat das einfach ganz wunderbar geschildert, ne? Und da sehen wir vielleicht auch ein bisschen den Unterschied zum Schulunterricht, ne? Der Schulunterricht hat einfach Ziele, die so umfassend sind, während Sie jetzt hier bei dem Computerspiel ein ganz spezifisches, bestimmtes Ziel haben. Sie haben sich getraut, aber ehrlich gesagt hatten Sie ja die Grundlagen doch aus der Schule, oder?
Mit noch 5 im Englischunterricht.
Naja, aber ganz ohne hätten Sie ja nun auch mit Ihrem 38-jährigen Spielpartner überhaupt gar nicht kommunizieren können. Ja, also vielleicht sieht man manchmal auch zu wenig das, was einem die Schule tatsächlich vermittelt. Und da habe ich ja eben auch schon gesagt, ne? Man darf nicht da Äpfel mit Birnen vergleichen.
Naja, also Herr Ranglotz, ist genau das passiert. Die 5 hat gesagt, du kannst kein Englisch. In Wirklichkeit konnte er halt etwas. Das ist vielleicht der Punkt.
Genau, und die 5 hat nicht gesagt, was er konnte.
Was haben Sie?
Ich habe mich in einem halben Jahr auf eine 2 gesteigert.
Oh, hat der Lehrer damals nachgefragt, wie kommt das?
Er hatte keine Chance mehr, weil wir haben in Thüringen so ein Kurssystem. Wenn du Kurs 1 bist, ist so Hauptschulzweig. Mhm. Kurs 2 kommst du dann, wenn du besser bist. Und da hatte ich dann einen anderen Lehrer.
War auch nicht schade drum, ne?
Ja. Aber der Lehrer war auch gut.
Ja, okay. War alle gut. Schön, also das ist eine ziemlich gute Geschichte, also so dann eben auch wieder über das Interesse, eine Sprache zu lernen.
Ja, gemeinsames Hobby.
Gemeinsames Hobby, genau. Ja. Dankeschön, Herr Ranglotz.
Ja.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende, genau. Und wir bleiben aber vielleicht nochmal so bei diesem Thema Computer und Internet. Herr Miller, was setzen Sie da in Ihrem Unterricht ein beispielsweise? Oder was würden Sie auch den Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Ja, das gibt ganz verschiedene Wege. Also die Schüler, die bei uns im Klassenzimmer sitzen, die bringen schon ganz viel mit. Und es ist manchmal auch ganz hilfreich, sich als Lehrer mal anzuhören, was die Schüler denn so alles so machen. Die Computerspiele sind ein Faktor, ein sehr hoher Motivationsfaktor. In Maßen machen die Spaß und sollen auch Spaß machen dürfen. Es ist dann so, dass die Schüler auch manchmal kommen und sagen, ich habe mir hier so eine App heruntergeladen und wollte die mal ausprobieren, was halten Sie denn davon? Jetzt kenne ich nicht alle Apps, aber ich versuche natürlich immer auch mehr so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Und da gibt es schon ein paar Apps, die unterstützen können, die zum Beispiel auch ganz gezielt thematischen Wortschatz aufarbeiten lassen. Ich weiß nicht, darf ich Beispiele nennen? Also da gäbe es zum Beispiel Drops. Das ist eine App, die hauptsächlich sich aufs Vokabular konzentriert, mit der man unglaublich viele Sprachen mittlerweile lernen kann oder das Lernen unterstützen kann. Das trainiert lexikalisches Verständnis, also die Vokabeln oder auch Chunks und die Aussprache.
Mhm. Weil man es immer wieder reinsprechen muss.
Genau, und die App ist ganz gut darin zu differenzieren, was der Schüler oder der Lerner sehr, sehr schnell lernt und wofür er etwas länger braucht. Also das Wort oder diese Redewendung Guten Morgen auf Arabisch würde ich wahrscheinlich heute wieder angezeigt bekommen. Die müsste ich wiederholen, weil ich sie vorhin nicht abrufbar hatte. Das macht diese App. Dann gibt es mittlerweile, also wir sind ja jetzt mittlerweile schon im Virtual Reality Bereich, da gibt es auch schon erste Versuche, Sprache interessanter zu machen. Den Namen der App ist mir gerade, oder des Programms ist mir entfallen, aber da geht es darum, dass man in einer schwarz-weißen Welt umhergeht und Dinge berühren kann und dann werden einem die Dinge ausgesprochen in der entsprechenden Sprache und wenn man es dann nachspricht und richtig macht, dann wird der Gegenstand farbig und so wird der Lernerfolg mit der Zeit sichtbar in der farbigen Umgebung.
Sie setzen doch auch tatsächlich Chat-Programme ein.
Genau.
Warum tun Sie das?
Da gibt's die eine App, die mit dem Lehrwerk verbunden ist, ChatClass heißt die. Die hat den besonderen Vorteil, dass SchülerInnen dort Redebeiträge absenden können, die nur ich als Lehrkraft höre, also nicht im Klassenzimmer. Das passiert sozusagen abseits. Und die Schüler haben dort die Möglichkeit, frei von Angst, das zu sagen, was sie sagen möchten. Und bekommen dann von mir auch ein Feedback, das sich ausschließlich auf ihren Redebeitrag bezieht.
Also das heißt, es gibt nicht die peinliche Situation im Klassenzimmer, ich traue mich nicht, weil die lachen würden.
Und das war nach der Pandemie besonders extrem. Es traute sich plötzlich keiner mehr richtig zu sprechen, sich selbst zu zeigen. Es war eine hohe Bewusstheit über das eigene, über die eigene Erscheinung, über das eigene Sprechen, über die eigene Stimme war da und da wollte plötzlich keiner mehr so richtig oder viele wollten nicht. Und da hat diese App durchaus geholfen, das ein bisschen wieder abzumildern. Und die Schüler erwerben da Punkte und da haben wir Ranglisten erstellt. Da ist so ein bisschen der Wettbewerbscharakter dabei, weil der Mensch ist ja auch so ein bisschen ein kleines Wettbewerbstier und möchte gerne irgendwie besser sein als andere. Auch das kann man nutzen. Man sollte es nicht zu viel nutzen, weil das auch negative halt, Aspekte mit sich bringt. Aber es ist durchaus etwas, das Freude machen kann im Fremdsprachenunterricht.
Aber auf jeden Fall, genau, also die Mischung macht es, genau, dann, ne? Richtig. Die Mischung macht es, sagt hier Jimmy Miller, Englischlehrer und Fachbereichsleiter an einer Berliner Schule. Mit mir ist auch noch Daniela Kaspari, Professorin für Didaktik und romanischer Sprachen und Literaturen an der FU. Und bei uns ist jetzt am Telefon Hedi Ferenczi. Schönen guten Tag, Frau Ferenczi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Welche Erfahrung haben Sie denn mit Sprache?
Sehr gute. Ich bin, also mein Name ist Ferenczi, ich bin 78 Jahre alt, lebe seit 33 Jahren in Dresden und bin 1979 zum zweiten Mal in Griechenland gewesen. Immer Individualreisende mit Rucksack und versuchte dort auf Korfu, meine ich war es, den Flughafen zu finden. Man sprach damals kein Englisch. Dann habe ich verzweifelt versucht, indem ich meine beiden Arme hoch warf und zum Himmel deutete, dann sagte mir ein Grieche, aeroporto. Also der verstand das Wort Airport nicht. Das war der Einstieg, dass ich beschloss, Griechisch zu lernen an der Volkshochschule in Stuttgart. Okay. Und dann bin ich jedes Jahr zweimal in Griechenland gewesen, spreche inzwischen fließend Griechisch, habe in Griechenland meine neue Heimat gefunden, wo ich vermutlich kommendes Jahr mir ein zweites Zuhause zulegen werde.
Also das ist wirklich eine große Liebe geworden.
Das ist eine sehr große Liebe geworden. Dazu kommt, dass mein Vater aus Rumänien stammt. Also Griechenland war immer meine innere Heimat. Die Landschaft, die Olivenbäume, die Schafsherden, also insbesondere Olivenhaine.
Aber kommen wir dann nochmal auf die Sprache und nicht auf die Schönheit Griechenlands? Genau.
Dadurch zustande kam, also was dazu kommt, ich war mit 16 in England im Internat, musste Englisch abwählen, weil ich das große Latin in seiner Zeit machen musste, weil ich Jura studiert habe, was vollkommener Quatsch ist. Ich würde allen Eltern abraten, Kinder Latein lernen zu lassen. Das halte ich für eine absolut tote Sprache. Und ich habe jetzt im Zusammenhang mit Sprachen habe ich herausgefunden, dass sowohl im Französischen, im Italienischen, im Griechischen und auch im Türkischen, was ich nicht kann, die Zunge das gleiche Wort ist wie Sprache, Glossa, la langue. Das ist beides, sowohl die Zunge als auch die Sprache. Und im Griechischen, deshalb meine besondere Liebe zu Griechenland, die Griechen sind in meinen Augen ein äußerst gastfreundliches Volk. Da heißt nämlich Xenos sowohl der Fremde als auch der Gast.
Das sollten wir uns vielleicht auch angewöhnen, oder? Dass wir Gast und Fremder.
Von Fremden zu sprechen, von Gästen zu sprechen.
Von Gästen zu sprechen, genau, wunderbar. Sie können sich vorstellen, dass meine beiden Gäste hier so ein wenig mit dem Kopf gewackelt haben, als sie das Lateinlernen verdammt haben. Ich weiß nicht, ob wir in die Diskussion.
Eine lebendige Sprache den Kindern beibringen, keine tote Sprache.
Also, ich gebe jetzt mal einer Person das Wort, vielleicht für eine kurze Erwiderung, aber wir wollen nicht ganz in das Thema einsteigen. Sie wären für Latein.
Ich denke, das sind unterschiedliche Bildungsziele. Ne? Also das Lateinische befördert ganz andere Kompetenzen und eröffnet ganz andere Horizonte als eine moderne Fremdsprache. Von daher bin ich eher unglücklich darüber, dass die Schülerinnen und Schüler entscheiden müssen, nehme ich Latein oder eine moderne Fremdsprache.
Na gut, okay.
Wir wollen gar nicht diskutieren, aber Sie haben sagen, also lieber Italienisch, also Ihnen hat Italienisch viel weitergeholfen, als wenn Sie.
Nein, mir hat Französisch weitergeholfen, weil ich Französisch auf der Schule hatte. Ja, ja. Italienisch hatte ich nebenher. Ich kann Italienisch lesen, ich kann es nicht sprechen, kann auch Spanisch verstehen. Und das Gute an den Fremdsprachen ist, man kann Leute, also die Landsleute, also Land und Leute viel besser kennenlernen. Zum Beispiel passiert es mir immer wieder, wenn ich allein unterwegs bin, dass sich am Nachbartisch Leute über mich unterhalten, da ich nur eine Hand habe und dann rufe ich darüber, ich habe damit keine Probleme, dann erschrecken die Leute meistens. Zum anderen Thema Gehirntraining. Ich habe vor einem Jahr bei mir in Dresden in einem bestimmten Viertel in der Neustadt drei Frauen am Nachbartisch gesehen oder gehört, besser gesagt, und habe gemerkt, die sprechen Englisch. Dann bin ich an den Tisch gegangen und habe gefragt, sagen Sie mal, machen Sie einen Englischkurs in einem Café? Also man konnte essen, trinken, alles gleichzeitig und sprechen. Dann habe ich gefragt, ob sie mich eventuell aufnehmen in ihren Kreis. Das war ein Kreis, die Lehrerin war Anfang 50, die war also aus, die hat früher zu DDR-Zeiten Englisch studiert, aber ist dann nie ausgeübt und war jahrelang, Jahrzehnte bei der Volkshochschule. Und diese beiden anderen Damen, die eine ist über 80, die andere ist, glaube ich, so alt wie ich, war damals 77, das ist der Rest von einer Sprachgruppe. Die Frauen sind sowas von fit. Also so viel zum Thema Gehirntraining. Ja. Und dann wollte ich noch was zum Thema Fehler. Also ich würde lieber auf Versprecher kommen. Also wenn ich das loswerden darf, ich habe einmal in Griechenland, oder ich fange besser mit Englisch an, in England, war ich mit einem Freund, der im humanistischen Gymnasium war und kein Englisch hatte. Und da sah ich in einer Auslage in London Koffer, Taschen und Koffer, Ledergeschäft. Und da gab es Koffer, die man so Höhen verstellen kann. Also gibt es heute auch noch Quitschkommode, würde ich sagen. Und da bin ich da reingegangen und habe dann auf fließend Englisch gesagt, I would like to see one of those expander coffins. Worauf die Verkäuferin schallend lachte und auf Deutsch erwiderte, ich glaube nicht, dass sie einen Expander-Sarg kaufen wollten. Da lag ja, ich müsste auch, das so, also Koffer in den Koffer, das war so naheliegend einfach, dass ich das richtig rauskam. Das andere war in Griechenland, da bin ich, habe ich stundenlang auf einen Bus gewartet. Keiner wusste, kommt er nicht. Inzwischen konnte ich ja auch Kyrillisch. Dann kam der Bus, dann hatte ich aber meinen zweiten Uso noch nicht bezahlt. Also stundenlang zwei Uso, gut, okay. Und dann habe ich alles stehen und liegen lassen in der Kneipe, bin in den Bus gestürzt und habe dann auf fließendem Griechisch gefragt, Borete na peramenete na mina, yati prepi na pe rosso akoma. Dann bin ich zurückgestürzt, habe bezahlt und dann kam ich in den Bus. Dann sagte der Busfahrer zu mir, einen Monat hätten Sie nicht auf mich gewartet. Da habe ich auch wieder so one minute oder eine Minute, eine Sekunde warten. Statt Enna Leptor habe ich Enna Mina gesagt. So viel zum Thema Versprecher.
Also, viele,
und zu meiner Verwandtschaft, Martine lebt in Frankreich seit Urzeiten. Die Kinder, der Älteste kann Deutsch, der Mittlere versteht Deutsch, die Kleine kann gar kein Deutsch. Die hat ihre Kinder leider nicht zweisprachig erzogen, bis auf den Älteren. Der Cousin hat...
Frau Ferenczi, den kurzen Abschluss jetzt bitte.
Okay, also meine Verwandtschaft ist international. Okay.
Also, Ihre Verwandtschaft ist international und es werden viele Sprachen gesprochen und viele Fehler verziehen. Frau Ferenczi, danke schön.
Jetzt noch Rumänisch als Fünftsprache.
Ja, da habe ich nämlich gedacht, wenn der Vater Rumänisch sprach oder war, Rumäne war,
ja, der war Deutscher, aber er lebte in Bukarest. Also, okay. Von daher lerne ich jetzt noch Rumänisch als Fünftsprache.
Dann
geht zur Fünftsprache mit 78. Okay.
Der Trend zur Fünftsprache. Gut, viele freuen sich, wenn Sie eine Zweitsprache haben, Frau Ferenczi. Geht der Trend zur Fünftsprache. Ich danke für den Anruf.
Tschüss. Danke.
Tschüss. Ciao. Wir sind beim Sprachenlernen und da schreibt uns Gisela N. Wie finde ich raus, was für ein Lerntyp ich bin? Ich habe mich in der Schule stets mit Sprachen gequält. Auch später habe ich mich nie getraut, zum Beispiel Englisch zu sprechen. Nun in Rente versuche ich es mit Italienisch und merke, es fühlt sich an wie früher. Was dagegen tun?
Tja, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, erstmal herauszufinden, was einem leichter fällt. Also man hat ja mit einer gewissen Lebenserfahrung dann irgendwann herausgefunden, dass man schon einen Weg hat, über den man leichter lernen kann. Ob man jetzt von einem Lerntypen sprechen kann oder nicht, das überlasse ich dann der Fachdidaktik. Aber ich denke schon, dass man mit der Zeit merkt, ich kann mir schneller Dinge merken, wenn ich sie höre. Oder ich bin zum Beispiel ein Typ, ich muss mir die Dinge aufschreiben, mehrfach, um sie in den Kopf zu bekommen. Ganz besonders deutlich wurde das im Studium. Wenn ich mit einem Laptop getippt habe während der Vorlesung, dann waren die Klausuren meistens nicht so erfolgreich wie die Klausuren, wo ich handschriftlich Notizen zugemacht habe.
Ach so, okay.
Da gibt es auch Untersuchungen zu, die ganz spannend sind.
Aber es kann eben sehr unterschiedlich sein.
Es kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Man muss verschiedene Kanäle ausprobieren. Und dann für sich herausfinden, was gelingt mir am besten und dann da weitermachen. Das ist ein Prozess, der ein bisschen Reflexion erfordert und auch ein bisschen ausprobieren, würde ich sagen.
Würden Sie zustimmen oder haben Sie?
Absolut, ganz genau. Lerntyp geht ja vor allen Dingen auf diese Frage, wie kann ich am besten aufnehmen, ne? Auditiver Typ oder visueller Typ. Aber Lernen geht ja dummerweise ein bisschen weiter, ne? Es muss verarbeitet und es muss behalten werden. Und da sprechen wir von der Fachdidaktik her eher von Lernstilen. Und ich bin zum Beispiel habe einen Lernstil, dass ich in Kommunikation Dinge anwenden muss und dadurch sie dann behalten kann. Und natürlich schreibe ich auch und ich male mir immer Bilder.
Ja, das
also ganz
gerne.
Viele Grafiken, Übersichten. Und es gibt auch Lehrer zum Beispiel, letztens beim Schulbesuch habe ich gesehen, die hatten ein riesiges Mindmap an eine Schul also an die Tür des Klassenzimmerschranks gehängt, wo dann sortiert und von den Schülern offenbar nach und nach erarbeitet die wichtigsten Classroom Phrases standen.
Genau.
Fand ich top.
Also,
denn wir wissen, meistens brauchen wir bis zu 15 Begegnungen mit einem Wort, zu dem wir nicht schon durch andere Sprachen Verbindungen haben, bis es tatsächlich sitzt und abrufbar ist.
Also irgendwo hinhängen und immer wieder drauf gucken ist gar nicht so eine verkehrte.
Und dann möglicherweise noch in Struktur zu anderen.
Übrigens haben wir hier eine E-Mail bekommen, weil wir uns vorhin mit dem Lateinischen beschäftigt haben. Anke Rottinghaus schreibt, ich habe gerade viel Lust, mich mit Latein zu beschäftigen. Das kleine Latinum ist lange her, jetzt aber habe ich Latein wiederentdeckt im Rahmen des Chorsingens. Wir singen Messen in lateinischer Sprache. Es macht Spaß, die Texte nachzuschlagen und zu verstehen. Das ist nochmal, wollte ich nochmal abschließen zu der Diskussion über Latein. Regina Baumgärtner hat uns geschrieben, neu gelernt habe ich soeben, dass seit den 2000er Jahren die Perfektion der Sprache kein Ziel mehr ist. Ich wünsche mir Nachsicht mit in Deutschland lebenden Menschen, die nicht perfekt Deutsch sprechen. Mehr Neugierde statt Misstrauen. Ich habe in den USA und Japan gearbeitet und gelebt. Dort freut man sich über den Versuch, die Landessprache zu sprechen. Da kommen wir nochmal auf ein Thema, was wir schon mal so ein bisschen gestreift haben, nämlich, Herr Miller, Sie haben erzählt, dass Sie eben als Lehrer ein Angebot bekommen haben, Arabisch zu lernen. Also ich wollte auf die vielen Kinder, Schülerinnen, Schüler, Menschen eben mit anderer Herkunftssprache zu sprechen kommen, die dann ja im Schulunterricht, die Kinder in dem Fall, vielleicht dann Englisch lernen müssen und also da Schwierigkeiten haben. Wie? Sie schütteln den Kopf, Frau Kaspari, Schwierigkeiten haben?
Sie haben deutlich mehr Schwierigkeiten im Deutschen und über das Deutsche in fast allen Fächern, in denen Deutsch halt die Unterrichtssprache ist.
Richtig.
Also zumindest sagt die Forschung und das gerade im Bereich Fremdsprachen, sie einen großen Vorteil haben, der aber dummerweise durch den Unterricht nicht immer genutzt wird. Aber dazu wissen Sie bestimmt noch mehr.
Ja, aber ich kann das schon so bestätigen. Also stellen Sie sich doch mal vor, Sie kommen in ein neues Land und müssen gerade diese Sprache lernen. Wir nennen die Zielsprache. Die Zielsprache hier wäre jetzt Deutsch. Und dann kommen Sie in eine Schulklasse und bekommen gesagt, Sie müssen eine zweite Fremdsprache lernen. Da klingeln bei einigen erstmal die Köpfe und sagen, wieso, Deutsch ist doch schon meine Fremdsprache, die ich gerade lerne. Und dann kommt eben diese für diese Kinder eigentlich dritte Fremdsprache dazu, die sie über eine andere Sprache lernen, die sie noch nicht beherrschen oder noch nicht gut beherrschen.
Stimmt, weil die Unterrichtssprache ist ja erstmal Deutsch und dann
so
über Deutsch lernen sie Englisch.
Und die Vokabellisten in den Englischlehrwerken sind auch Deutsch, Englisch oder Englisch-Deutsch und nicht
Englisch-Türkisch.
Genau.
Oder?
Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Kinder mit einer Vorerfahrung kommen, mit einer fremdsprachlichen Vorerfahrung beziehungsweise mit einer Biografie, die häufig etwas hat, was ich in meiner eigenen Kindheit erlebt habe. Man ist mit einer Sprache konfrontiert, die man vielleicht noch nicht versteht. Und automatisch ist dieser Impuls da, ich muss genauer hinhören, was gesagt wird. Und man nennt das Hördiskrimination, also auseinanderdividieren, was ist, wo fängt das Wort an, wo hört es auf, wo geht das nächste los. Und das sind solche Erfahrungen, glaube ich, von denen Frau Professor Dr. Kaspari gesprochen hat, dass man Skills, also Fähigkeiten mitbringt, die man unter anderen Umständen in einem mit einer anderen Biografie, wo man nur eine Sprache gelernt hat, nämlich die Muttersprache, wo man das gar nicht trainiert hat. Mhm. Nichtsdestotrotz ist Deutsch die Bildungssprache und die wird dann auch noch auf einem Niveau vermittelt, das eben nicht alltagssprachlich ist. Also da kommen neue Begriffe dazu, Fachbegriffe dazu und das macht das Ganze ein bisschen komplizierter.
Unsere Hörerin Maria Arps kann dazu wahrscheinlich auch noch was sagen. Frau Arps, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Sie sind zweisprachig aufgewachsen, ne?
Ich bin zweisprachig aufgewachsen und muss sagen, ich versuche jetzt mal das nicht in epischer Breite auszubreiten. Ich habe mich als schon alter Mensch wirklich über mich selber gewundert, warum ich eigentlich als 13-Jährige, die ich in einer zweisprachigen Familie in erst Deutschland, dann Polen aufgewachsen bin, dieses typische Mischmasch bis 1945, deutsche Familie, ab 1945 ist das Polnische in die Familie gekommen. Das heißt, es war immer beides da. Ich bin 6 Jahre lang in die polnische Schule gegangen. Alles um mich herum außerhalb der Wohnung war polnisch, innerhalb waren die Geschwister polnisch, die Eltern deutsch. Die Mutter tat sich schwer mit dem Lernen der polnischen Sprache, dem Vater ist es zugeflogen. Deshalb mein Punkt, auf den ich eigentlich kommen wollte, Sprache hat auch ganz viel mit Rhythmus und Musik zu tun. Mhm. Und intuitive Aufnahme. Wenn ich in Freiburg jemand besuche, falle ich ganz schnell ins Badensische. Und wenn ich in Berlin jemand besuche, falle ich ganz schnell ins Berlin rein.
Ja.
Meine Geschwister, meine beiden älteren Geschwister könnten nie sagen, Onkel Peter, schmeißt du mich noch einmal hoch? Zum Beispiel. Das ist der eine Punkt, also Rhythmus und Musik. Und der andere Punkt, den ich gerne noch anmerken möchte, ich kann nur alle Menschen, die mehrsprachig innerhalb einer Familie unterwegs sind, nur ermutigen, Kindern alles mitzugeben. Kinder saugen das einfach auf wie ein Schwamm und werden sich viel später darüber bewusst, was für ein Schatz das ist. Mir ist das erst bewusst geworden, da war ich weit über 50.
Sprechen?
Diese Zweisprachigkeit. Ich bin heute 79 Jahre alt und fahre jedes Jahr einmal nach Polen und besuche dort noch Menschen, die noch da sind. Und die Sprache ist mir nie verloren gegangen. Sie ist ein bisschen altmodisch geworden, wie die Deutschen, die nach Amerika ausgewandert sind. Aber ich spreche beide Sprachen.
Vielen Dank für Ihren Anruf, für diese ganzen Dinge noch, die das eigentlich bestätigen, was wir sagen. Also Melodie, Rhythmus, Sprache schätzen.
Rhythmus und Musik und Kinder nehmen das einfach so auf. In das eine Ohr das eine rein, aus dem anderen das andere raus. Überhaupt kein Problem für
da
Kinder.
Da wirft sich allerdings für mich die Frage auf, Frau Kaspari, gibt es eigentlich auch ein Endalter, wo wir keine Sprache mehr lernen?
Nein.
Gibt es nicht.
Nein.
Gut, das ist eine gute Nachricht.
Seit den Nullerjahren gibt es auch relativ viel Forschung zum Sprachenlernen von Senioren. Das Einzige, was tatsächlich mit zunehmendem Alter, und da spreche ich mit dem Alter ab 13, schwieriger wird, ist tatsächlich diese Hördiskrimination, die Herr Miller eben schon angesprochen hat. Also die Fähigkeit, auch eng beieinander liegende Laute tatsächlich zu unterscheiden. Die nimmt biologisch ab, so wie die Sehschärfe so ungefähr.
Aber es gibt keine Entschuldigung, ich bin zu alt, ich lerne das nicht mehr.
Überhaupt nicht. Und mit den Erfahrungen des ganzen Lebens, auf die der Herr Kollege ja auch gerade schon hingewiesen hat, wenn Sie die anbringen, sind Sie in der Lage, jede Sprache in jedem Alter zu lernen. Die Frage ist immer nur, wozu und in welchem Maße.
Frau Abs, ich danke Ihnen erstmal für Ihren Anruf. Wünsche ein schönes Wochenende und einen schönen Urlaub in Polen, wenn Sie wieder hinfahren.
Ja, danke schön.
Viele
Spanisch und Englisch habe ich übrigens anhand von Reisen gelernt. Wenn ich immer irgendwie unterwegs war, hier ein bisschen Kursus, da ein bisschen Kursus. In der Schule habe ich es nie gelernt, aber irgendwie auch so ein bisschen aufgesaugt.
Und offenbar dann auch immer praktiziert. Dankeschön, Frau Abs.
Danke, tschüss.
Eine Frage möchte ich nämlich zum Schluss unserer Sendung jetzt noch stellen. Wir haben so viel über Sprachen lernen, lernen, lernen geredet. Und jetzt gibt es doch demnächst eine KI, die uns das, oder gibt es ja jetzt schon. Also wir haben Übersetzungs-Apps, mit denen wir uns unterhalten können. Ist Sprachenlernen überhaupt noch notwendig, Frau Kaspari?
Naja, auch da ist wieder die Frage, wozu und in welchem Maße? Natürlich, wenn es mir nur darum geht, ganz basale Informationen auszutauschen, dann sind die entsprechenden Apps, deren Namen wir alle kennen, natürlich völlig ausreichend. Wenn es mir aber darum geht, zu erfahren, dass Sprache und Kommunikation mehr ist, nämlich Beziehungen auszudrücken, Gefühle auszudrücken, mitzubekommen, was was ich sage, beim anderen bewirkt und umgekehrt, da sind die Grenzen dieser Apps noch sehr, sehr eng gesteckt.
Sie haben das auch ausprobiert, ne?
Wir hatten ein Jahr lang eine Ukrainerin bei uns wohnen, die ja aus verschiedensten Gründen irgendwie sich mit dem Deutschen nicht anfreunden mochte und auch, übrigens hatte sie 5 Jahre Deutsch in der Schule gelernt und das Englische klappte so überhaupt nicht und wir haben dann ja eine dieser Apps benutzt und wir sind, ich denke, das liegt auch an dieser App, einfach nicht miteinander warm geworden. Wir konnten so die Alltagskommunikation natürlich bewältigen, aber mehr darüber hinaus ging es nicht, auch weil man ja für diese Apps immer sehr klar und eindeutig formulieren muss und alles, was mitschwingt, fällt weg.
Was sagen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern? Die werden wahrscheinlich öfter mal sagen, wir brauchen das doch gar nicht mehr zu lernen, oder?
Ja, die Idee kommt natürlich auf. Nichtsdestotrotz versuchen wir das im Unterricht einzubetten, um den Schülern auch einen sinnvollen Umgang mit KI beizubringen. Denn wir können es ja nicht von der Hand weisen. Es wird früher oder später relevant in verschiedenen Bereichen. Und ich denke, was wichtig ist, ist, dass man den Schülerinnen und Schülern, aber auch Erwachsenen klar macht, man braucht ein gewisses Grundverständnis der Sprache, um diese KI gut nutzen zu können. Hat man das Grundverständnis, dann kann das ein sehr wertvolles Tool sein. Ich sage nur für Dichter, also manchmal schreibt man denn und wird ein bisschen kreativ, dann muss man eben versuchen, dann kann man nach Sachen suchen, aber man braucht trotzdem die Kenntnis der Sprache.
Okay, das also sagt hier in unserer Sendung Jimmy Miller, Englischlehrer und Fachbereichsleiter an einer Berliner Oberschule. Auch vielen Dank an Daniela Caspari, Professorin an der FU mit Sprachen und Literatur der romanischen Sprache. Mit Didaktik beschäftigt. Vielen Dank. Also weiter Sprachen lernen. Und das letzte Argument liefert unsere Hörerin Claudia Mattei. Die schrieb uns nämlich, Sprachen lernen bedeutet vor allem auch Aufmerksamkeit und Verbundenheit zu schenken. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort hier in der Sendung, wo es darum ging, Sprachen lernen, wie und wozu.